Da stand die ganze Zeit, Verbindung wird überprüft. Das hat er wohl jetzt geschafft. Es hat ein bisschen länger gedauert als eigentlich erwartet. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Hallo zusammen, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen, trotz der widrigen Verhältnisse momentan, trotz der schwierigen Lage. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir haben gedacht, jetzt wo alle zu Hause hocken und alle eigentlich das Gleiche tun, nämlich wie es uns geheißen wurde, zu Hause bleiben und entsprechend damit die weitere Ausbreitung dieses Virus verhindern, dachten wir, wir bieten mal ein Format an, das es so bei uns zumindest bis jetzt noch nicht gegeben hat. Und ja, machen mal was Neues. Und das ist jetzt heute der erste Versuch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir machen es, wie gesagt, auch zum ersten Mal, aber ja, ich denke, wir werden dann eine ganz gute Zeit zusammen haben. Wer wir sind, für den unwahrscheinlichen Fall, dass uns jemand nicht kennen sollte, obwohl er uns folgt, wir sind Elfen. Elfen ist das deutsche Frauenfußballmagazin, offizielles Magazin der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Und wie gesagt, wir sehen uns nicht nur als Magazin der Liga, sondern insgesamt eben möchten wir den Frauenfußball entsprechend voranbringen. Und ja, und wie gesagt, heute erste Ausstrahlung dieses neuen Formats. Wir nennen es jetzt einfach mal, wir bleiben zu Hause live und wollen uns da immer mal die eine oder andere Spielerin, den einen oder anderen Clubverantwortlichen in unsere Wohnzimmer sozusagen holen. Und ja, den Anfang macht heute, wie wir bereits angekündigt haben, eben Turid Knag. Ist quasi hat die Ehre, unser erster Gast zu sein. Ich würde auch da für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie jemanden nicht kennen sollte, ganz kurz zwei, drei Worte über sie verlieren. Turid Knag ist 29 Jahre alt. Sie ist deutsche Fußballnationalspielerin, hat, glaube ich, inzwischen 12 Länderspiele gemacht für den DFB, spielt im Verein für die SGS Essen und ja, ich würde sie mal als rechte offensive Außenbahnspielerin bezeichnen, aber um das genauer zu klären, würde ich sagen, hole ich sie jetzt mal direkt dazu. Wir probieren jetzt mal, ob das funktioniert. Und dann kann Turid euch selbst erzählen, ob sie mit dieser Kategorisierung, was ihre Position angeht, einverstanden ist. Oh, schauen wir mal, ob das klappt. Ja, wunderbar. Ich sehe dich. Das ist schon mal ein guter Anfang.
Ja, ich sehe dich auch. Das hat schon mal geklappt.
Ja, herrlich. Dann haben wir doch da schon mal unser erstes Ziel, Etappenziel 1, haben wir schon mal erreicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, zunächst die Frage, die man dieser Tage allen stellt, die man sonst wahrscheinlich öfter stellen sollte. Wie geht's dir? Wie kommst du klar mit der Lage momentan? Und ja, wie ist dein persönlicher Alltag in der Isolation momentan?
Ja, also mir persönlich geht es gut, muss ich sagen, meiner Familie, meinen Freunden soweit auch. Also wir sind bis jetzt noch alle verschont geblieben. Ja, unser Alltag sieht natürlich so aus wie der Alltag von uns allen im Moment. Ich sag mal so, du bist heute mein Highlight des Tages. Ich
Das
sitze
war ich
die
selten
ganze
bis jetzt. Das ist
Ja,
was Neues für mich.
nee, also ich arbeite im Moment viel im Homeoffice und genau, wir haben natürlich vom Verein, von der Nationalmannschaft Trainingspläne bekommen, die wir jetzt individuell zu Hause durchführen. Genau, das heißt, ich habe versucht schon meinen Tagesrhythmus so beizubehalten, dass ich eben vormittags, mittags, früh Nachmittag arbeite, danach mein Training mache. Aber es ist alles ein bisschen entspannter und flexibler als sonst. Irgendwie, ja, das Leben ist so ein bisschen runtergefahren, würde ich sagen.
Ja, man hat so insgesamt ein Gefühl der Entschleunigung ein bisschen, was alles angeht. Und man kommt zu Dingen, zu denen man seit Jahren nicht mehr gekommen ist. Das stimmt.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe mir auch einige Dinge jetzt vorgenommen, beispielsweise mal meine Garage aufzuräumen und so weiter. Also Dinge, zu denen ich sonst nie komme, die stehen auf jeden Fall auf dem Plan im Moment.
Du hast angesprochen, Trainingspläne vom Club. Was steht dann da jetzt drauf? Balanciert deine Cola-Kiste 20 Mal oder also wie wird es angepasst an die neue Situation hin?
Ja, also wir versuchen schon so ein bisschen unseren Wochenrhythmus beizubehalten. Das heißt, wir versuchen schon die Intensitäten so zu gestalten, wie sie in einer normalen Woche auch sind. Das heißt, wir haben vom Verein eben so einen Plan bekommen, mit sonntags einen hochintensiven Training und Lauf und so weiter, dass man wie das Spiel simuliert, was sonst am Wochenende ist, dann eben montags ein bisschen runterfahren und dann die Woche auch teilweise mal zwei Einheiten. Also, dass wir so ein bisschen im Rhythmus bleiben, dass wir eben da nichts verlieren und dann theoretisch relativ schnell wieder einsteigen könnten und wieder bei unserer Fitness wären, wenn es denn irgendwann wieder geht.
Du hast gerade angesprochen, wenn es denn irgendwann wieder geht, persönliche Einschätzung, hast du irgendwie eine Prognose oder ist es momentan einfach bei allen so, dass man es einfach überhaupt nicht sagen kann?
Ja, also ich glaube, das ist wie im Moment in allen Bereichen des Lebens, dass auch wir Spielerinnen nur von Tag zu Tag planen können, dass wir die Infos auch nur von Tag zu Tag vom Verein bekommen und auch der Verein und ich glaube, die Liga und so weiter auch selber nicht wissen, wie es weitergeht. Wir können einfach jetzt nur das tun, was in unseren Händen liegt, uns irgendwie fit zu halten und zu hoffen, dass es bald wieder losgeht. Aber ich denke, wir sind alle, wir sind alle der Meinung, dass es, wenn es keinen Sinn macht, dann wollen wir natürlich auch nicht spielen. Das Gesundheit geht vor und das ist uns allen auch klar, auch wenn wir natürlich gerne spielen möchten. Aber genau, ich denke, da wird von Woche zu Woche, von Tag zu Tag jetzt einfach geschaut und wir müssen uns auf alle Eventualitäten einstellen.
Ist besonders schade, auch für dich persönlich, weil es lief richtig gut diese Saison bis jetzt, oder?
Ja, also ich sag mal so, vereinstechnisch lief es natürlich gut für uns. Wir haben einen guten Tabellenplatz, wir sind noch im Pokalwettbewerb eigentlich vertreten, haben uns natürlich auch viel erhofft. Da ist ja direkt vor unserem Pokalspiel gegen Potsdam dann abgebrochen worden. Das wäre natürlich auch ein Riesenhighlight für uns jetzt geworden. Mit der Nationalmannschaft lief es auch ganz gut. Genau, den Algarve Cup, den konnten wir auch nicht zu Ende spielen, weil das Finale dann abgesagt wurde. Also es ist jetzt alles sehr unvermittelt ins Stocken geraten. Mal gucken, wie und ob es weitergeht.
Ich habe gesehen, bei deinem Wikipedia-Eintrag steht einfach dabei, Algarve Cup Siegerin 2020. Also scheinbar habt ihr es ausgeknobelt oder so, oder hat es einfach dann jemand mal gedacht, dass ihr es gewonnen hättet?
Nee, also letztendlich sind wir die offiziellen Gewinnerinnen, weil Italien eben zurückgezogen hat. Okay. Auch wenn wir im Nachhinein natürlich gesagt haben, wir teilen uns den Sieg mit Italien, weil wir möchten natürlich auch nicht ein Turnier gewinnen, wo wir das Finale nicht ausgetragen haben, aber also ich glaube, offiziell haben wir das Turnier tatsächlich gewonnen, weil Italien ihn zurückgezogen hat.
Okay, dann gratuliere ich hiermit trotzdem dann herzlich noch nachträglich zum Algarve Cup Sieg.
Ja, genau. Ich möchte ich gar nicht annehmen, aber ja.
Zum geteilten Algarve Cup Sieg
Genau.
Du hast eben gesagt, im Club läuft's gut, ihr habt einen guten Tabellenplatz im Endeffekt. Meine etwas provokante Frage jetzt, nachdem ich auch viele Spiele von euch gesehen habe, hätte es nicht noch besser laufen können? Also mit etwas mehr Konstanz möglicherweise, weil ich habe schon oft den Eindruck gehabt, ich habe das Spiel gegen Hoffenheim zum Beispiel gesehen, da war ihr aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft, habt verdient gewonnen. Ich habe das Spiel in Potsdam gesehen, da war ihr auch in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, habt am Ende aber verloren, weil ihr wahrscheinlich 2-0 hättet führen müssen, aber am Ende dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Körner gefehlt haben. Also denkst du, es wäre eigentlich vielleicht sogar noch mehr drin gewesen?
Ja, also definitiv wäre mehr drin gewesen, wahrscheinlich, wenn wir wirklich alle Spiele, die auch knapp waren, wie du gerade schon beschrieben hast, gewonnen hätten. Wahrscheinlich hat es uns dann eben im Endeffekt noch so ein bisschen an dieser letzten Entschlossenheit gefehlt, auch diese knappen Spiele gewinnen zu können. Und dann haben wir natürlich, also es war so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, muss man sagen. Wir haben dann Spiele irgendwie gewonnen, wo wir vorher gar nicht so mit gerechnet hätten. Und dann auch 0 zu 7 gegen Hoffenheim, was uns erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Also uns hat tatsächlich so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Wobei ich das Gefühl hatte, dass wir jetzt im Saisonverlauf uns auch immer besser gefunden haben und immer eingespielter waren und eigentlich genau das Gefühl hatte, jetzt ist doch mal was drin für uns als Mannschaft. Muss man sehen, ob wir das noch zeigen können, beziehungsweise wie wir aus so einer Pause überhaupt wieder zurückkommen.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl, eigentlich war jetzt gerade so eine Phase erreicht, wo ihr relativ stabil wart und ist halt besonders schade, dass jetzt diese Geschichte mehr oder weniger dazwischen gekommen ist. Ich habe dich eben in den einleitenden Worten sozusagen als offensive rechte Außenbahnspielerin charakterisiert. Würdest du dem zustimmen oder hast du da irgendwelche Einwände?
Es geht, denke ich, in Ordnung. Also ich spiele sowohl auf der rechten Außenbahn als auch auf der linken Außenbahn. Das macht mir eigentlich nichts. Das ist ziemlich flexibel. Habe auch schon zentraler gespielt auf einer Zehnerposition, wobei in den letzten Jahren ich dann nicht mehr so zum Einsatz gekommen bin. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich dann schon meine Position eher auf dem Flügel gefunden. Aber wie gesagt, da ist es mir eigentlich auch egal, ob auf der linken oder auf der rechten Seite.
Ich habe ein bisschen nachgeschaut. 7 Dribblings pro Spiel, 3 Flanken pro Spiel. Charakterisiert das ein bisschen deine Spielweise auch? Also gehst du gerne ins Dribbling, ins 1 gegen 1?
Ja, aber ich glaube, das ist auch sowas, was man natürlich als Außenbahnspielerin auch irgendwie machen muss, dass man sich mal einen Vorteil verschafft und über außen durchbricht und dann die Stürmer auch mal einsetzen kann. Und ich glaube, das charakterisiert mich auch. Ich glaube, ich bin auch eher die Dribblerin und die 1 gegen 1 Gängerin, als jetzt so eine Abräumerin oder was auch immer. Also ich glaube, das charakterisiert mich schon ganz gut insgesamt, ja. Würde ich unterschreiben.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Einige User, also ich werde zwischendurch eben mal eine User-Frage auch einbauen, um die Community ein bisschen mit reinzunehmen. Einige User haben sich dafür interessiert, wie du überhaupt zum Fußball gekommen bist. Also wie hat das angefangen? Haben deine Eltern gespielt oder wie kam da die Leidenschaft für den Fußball? Wie ist die entstanden?
Nee, also meine Eltern haben nicht gespielt. Ich komme auch überhaupt nicht aus einer Fußballerfamilie. Ich habe auch nicht irgendwie, wie es ja so oft bei Fußballerinnen ist, irgendwie einen älteren Bruder, der zum Fußball verleitet hat. Bei mir war es eigentlich so, dass ich im Kindergarten dazu gekommen bin, weil da sehr wenig Mädchen in meinem Alter waren. Waren ja Jungs in meinem Alter und die haben mal Fußball gespielt und letztendlich blieb mir irgendwie nichts anderes übrig, als mitzuspielen, um auch beschäftigt zu sein. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich meine Eltern dann gefragt habe, ob ich im Fußballverein gehen darf. Die waren erstmal nicht so begeistert, weil es für sie damals auch noch irgendwie relativ fremd war, dass ein Mädchen Fußball spielen möchte. Aber ich bin da sehr hartnäckig geblieben und habe sie dann irgendwann auch überzeugen können. Und seitdem sind es auch meine stetigen Begleiter und meine größten Fans, glaube ich.
Hast du da beim ersten Länderspiel gesagt, ich habe es euch damals ja schon gesagt, dass ich da landen werde?
Ich habe es ihnen schon öfter vorgeworfen. Ich weiß nämlich noch, das war, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, so auch um die Zeit, wo ich dann in die Schule gekommen bin. Und dann durfte ich mir auch meinen ersten Turnister aussuchen und ich wollte gerne einen mit Fußbällen drauf haben. Das hat meine Mutter mir damals verboten, weil sie gesagt hat, nee, du fällst einmal hin, dann hörst du eh wieder auf, Fußball zu spielen. Und das halte ich ihr bis heute noch vor, dass ich nicht den Turnister mit den Fußbällen drauf mir aussuchen durfte. Also ich habe es meinen Eltern schon öfter vorgehalten, ja.
Du bist öfter hingefallen seitdem, aber immer wieder aufgestanden und
genau, richtig. Ja, da hat man sich ein bisschen falsch eingeschätzt, glaube ich.
In deiner Laufbahn ging es dann, es spielte sich immer alles im Westen ab, sagen wir es mal so. Also es ging dann nach Duisburg, es ging lange Zeit, hast du in Leverkusen gespielt im Endeffekt. Hat es auch von Anfang an damit zu tun gehabt, dass du immer dual gefahren bist in deiner Laufbahnplanung, dass du auch in der Region geblieben bist die meiste Zeit?
Nicht nur, muss ich sagen. Also damals, Duisburg war natürlich eine super Adresse, war natürlich auch einer der europäischen Spitzenclubs damals. Wir haben ja auch viele Titel gewonnen. Das war eine super Adresse. Dann wollte ich da dann allerdings, weil mir als junge Spielerin dann so ein bisschen die Spielzeiten gefehlt haben, gerne zum etwas jüngeren oder ein bisschen aufstrebenderen Verein für junge Spielerinnen. Das war Leverkusen damals eine super Adresse. Wobei ich mir dafür, glaube ich, schon erhofft habe, damals, dass es ein bisschen mehr bergauf geht mit dem Verein. Habe dann allerdings 6 gute Jahre da gehabt. Und genau, und jetzt im Endeffekt war es dann natürlich der Wechsel von Leverkusen nach Essen auch ein bisschen beruflich bedingt, weil ich ja an der Uni in Köln arbeite und da wollte ich gerne im Westen bleiben. Das heißt, teilweise hat das schon jetzt mit meiner dualen Karriere zu tun, aber auch nicht ausschließlich.
Jetzt sind wir gerade schon bei der dualen Karriere. Zunächst aber nochmal die Frage, bevor wir da noch näher drauf eingehen. Die Frage, hast du mit dem Gedanken gespielt, alles auf die Karte Fußball zu setzen? War das überhaupt ein Thema oder war das zu dem damaligen Zeitpunkt noch so risikoreich, dass man gesagt hat, nee, das lasse ich mal lieber?
Also ich muss sagen, so vor 10 Jahren ungefähr hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht so war wie heute, dass man diesen Weg so gehen kann, ohne irgendwie kritisch beäugt zu werden. Ich glaube, wenn ich damals mit 19 jemandem gesagt hätte, ich möchte jetzt alles auf die Karte Fußball setzen, ich glaube, das wäre noch nicht so gegangen. Ich glaube, die Mädels heute haben es da ein bisschen leichter vielleicht. Wobei ich aber auch sehr schnell gemerkt habe, dass ich gerne beides machen möchte, weil ich muss sagen, dass Ja, das erfüllt mich schon, auch einen Job noch nebenbei zu machen und auch noch irgendwie kognitiv ein bisschen mehr gefordert zu werden, als mich nur dem Sport zu widmen. Also ich mache beides echt gern und ich bin auch froh, dass ich den Weg jetzt so eingeschlagen habe. Wobei es natürlich auch immer noch oder ich weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, mal den Sport nur professionell auszuführen. Ist auch vielleicht nochmal eine Idee, das auch mal zu machen, weil ich eben noch nie das Gefühl hatte, mich nur auf den Sport konzentrieren zu können. Genau, muss man gucken, was die Zukunft noch so bringt.
Ja, das ist ja quasi jetzt, also du bist ja dafür bekannt, Assists zu liefern, Vorlagen zu liefern. Das ist für mich natürlich jetzt eine Vorlage, die ich quasi verwerten muss. Und auch wenn ich da jetzt keine konkrete Antwort drauf erwarte, aber gibt es schon Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte, beziehungsweise was ich mich an Frage ist, ich weiß nicht, ob du dir die gleiche Frage stellst, aber ich frage einfach mal nach. Du bist jetzt 29, das ist ja auch noch nicht alt, aber dennoch ist wahrscheinlich jetzt, stellt sich doch die Frage, mache ich jetzt erstmal weiter mit der ganzen dualen Geschichte, versuche ich das einfach konsequent weiter zu verfolgen und so eben mein Leben zu gestalten, oder mache ich dann nochmal was richtig Krasses in Anführungsstrichen, das heißt, versuche ich nochmal jetzt diesen Vertrag eben als Profispielerin zu unterschreiben. Ist es
Ja,
tatsächlich so oder denke ich mir da irgendwas aus?
nee, das ist tatsächlich natürlich auch so Gedanken, die ich mir mache und auch machen muss, weil, wie du schon sagst, ich bin auch nicht mehr die Jüngste und ich bin auch gerade in so einem Punkt in meiner Karriere, wo ich dann entweder sagen kann, ich möchte es nochmal machen, möchte vielleicht einmal professionell spielen oder ich sage, nee, ich möchte es so weiterlaufen lassen. Das sind natürlich auch so Gedankenspiele, die ich im Moment auch habe und so Gedanken, die ich mir auch machen muss natürlich, weil genau, eine Fußballkarriere dauert auch nicht ewig und deswegen mache ich mir die Gedanken auch, aber wie gesagt, da muss ich auch erstmal selber für mich klar werden, was ich da so machen möchte in Zukunft.
Also wir können jetzt hier nicht live verkünden, was als nächstes passiert in deiner Karriere.
Das können wir noch nicht, das könnte ich tatsächlich auch noch nicht, weil ich es eben selbst auch noch überhaupt nicht weiß.
Ich habe ja eben schon den dualen Karriereweg angesprochen und da ist ja doch der Laufbahnweg ziemlich klar vorgezeichnet im Endeffekt. Denn vielleicht kannst du einfach mal darüber ein bisschen erzählen, was du abseits des Fußballs noch tust und ja, wo es da hingehen soll.
Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe Sonderpädagogik studiert auf Lehramt und mein Ziel war es dann eigentlich direkt in den Lehrerberuf zu gehen. Dann hat sich allerdings damals, nachdem ich meine Masterarbeit geschrieben hatte, die Möglichkeit eröffnet, dass ich weiter an der Uni arbeiten kann als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das habe ich für eine ganz gute Idee gehalten und dann bin ich an der Uni geblieben und genau, doziere jetzt da und mache meine Doktorarbeit schreibe ich auch noch. Also ich bin jetzt da angestellt an der Uni und es läuft auch soweit ganz gut, aber trotzdem werde ich wahrscheinlich irgendwann dann auch den Lehrerberuf oder den Weg in die Schule einschlagen, so wie es auch ursprünglich mein Ziel mit dem Studium war natürlich.
Das heißt, das Dozieren vor Studenten hat dich nicht so weit davor abgeschreckt, dass du jetzt nicht mehr vor Menschen sprechen möchtest.
Nein, hat's nicht. Wobei ich sagen muss, also der Job macht mir wirklich unheimlich viel Spaß, aber ich glaube, dass ich doch so für mein restliches Leben lieber in die Schule möchte, weil ich finde Schule schon persönlicher und in der Uni ist das so, man hat die Studierenden dann irgendwie ein Semester, vielleicht zwei Semester und letztendlich hat man nie das, oder hat man nie die Chance, eine persönliche Beziehung auch mal aufzubauen. Das sind irgendwie, es ist so ein Apparat, wo die als Nummer irgendwie durchlaufen und man kennt dann irgendwann die Namen und man gerade es schafft, Namen und Gesichter irgendwie zusammenzubringen, dann ist das Semester auch wieder vorbei. Und das ist, glaube ich, nichts, was mich jetzt so mein Leben lang erfüllen würde. Genau, wobei das Forschen an der Uni macht mir schon sehr viel Spaß.
Wo wir gerade bei akademischen Dingen sind, kurz eine Userfrage. S.Bernie oder S.Burni, bin ich nicht ganz sicher, ob das Deutsch oder Englisch ausgesprochen werden soll. Was ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Muss jetzt nicht unbedingt was Akademisches sein.
Ja, aber letztendlich ist, also ich lese sehr viel für die Arbeit, muss ich sagen. Und tatsächlich komme ich wenig dazu, privat zu lesen und weiß auch gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht sagen, weil ich wirklich dann auch sehr wenig privat lese, weil ich echt für die Arbeit sehr viel lesen muss.
Kommen wir nochmal zurück zum Fußball. Am Ende, beziehungsweise vor der Berufung im Endeffekt, du warst ja schon mal auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Ja, 2015 würde ich da nennen wollen. Dann allerdings hatte ich eine schwere Verletzung zurückgeworfen. Vielleicht kannst du noch mal kurz für die, die es eventuell nicht wissen, kurz erzählen, was da passiert ist und ob das wirklich, also im Endeffekt, ja, so ein bisschen deinen Karriereweg verlangsamt hat insgesamt.
Ja, also genau, wie schon sagte, ich bin 2015 das erste Mal für die Nationalmannschaft eingeladen worden und hatte da allerdings noch keinen Einsatz, aber es ist ja auch völlig normal oftmals, wenn man das erste Mal eingeladen ist. Bin dann die Woche danach wieder ins Training gegangen im Verein, dann hatten wir ein Freundschaftsspiel und in dem Freundschaftsspiel habe ich mir dann einen Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen durch ein Foulspiel und bin damit dann letztendlich ein Jahr ausgefallen. Bevor ich dann wieder auf dem Platz stehen konnte. Und ja, das ist irgendwie schwer zu sagen, ob es einen zurückgeworfen hat oder ob die Karriere anders gelaufen wäre, wenn es nicht so gewesen oder wenn die Verletzung nicht dazwischen gekommen wäre. Aber über sowas mache ich mir auch gar keine Gedanken, weil letztendlich hat jeder Sportler auch mit Verletzungen zu kämpfen. Es gibt kaum Sportler, der verletzungsfrei durch seine Karriere geht. Und ich habe auch in der Verletzungszeit viele Menschen kennengelernt, die ich vielleicht sonst nicht kennengelernt hätte. Und ich glaube letztendlich, dass vieles im Leben so passiert, wie es passieren soll. Und deswegen habe ich das auch so angenommen und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie meine Karriere sonst vielleicht gelaufen wäre.
Ja, am Ende hat es ja auch dann doch noch geklappt quasi mit der Nationalmannschaftskarriere. War das auch so ein bisschen, ja, dann eine späte Genugtuung, dass es im Endeffekt dann jetzt doch noch mit Berufungen klappt? Und wie, was mich auch interessiert, du bist ja auf der einen Seite jetzt nicht bei den Jüngsten in der Nationalmannschaft, auf der anderen Seite aber international jetzt auch noch nicht so mega erfahren. Also wie füllt man diese Rolle dann aus? Wie ist es jetzt im Umgang mit Spielerinnen, die auf der einen Seite wahrscheinlich deine Studentinnen sein könnten, auf der anderen Seite aber auch schon mehr Länderspieler haben als du vielleicht?
Ja, ich finde das gar nicht schwierig, diese Rolle. Letztendlich weiß ich, dass ich schon eine gewisse Erfahrung mitbringe. Und ich glaube, Erfahrung definiert sich ja nicht nur über Länderspiele. Ich glaube, man kann auch in der Bundesliga sehr viel Erfahrung sammeln. Und ich denke schon, dass ich trotzdem auch eine Führungspersönlichkeit sein kann, auch wenn ich natürlich da jetzt im Moment nicht zum absoluten Stammpersonal gehöre. In der Nationalmannschaft denke ich schon, dass ich trotzdem auch vorangehen kann durch mein Alter und auch jüngere Spielerinnen was mitgeben kann. Aber andererseits kann ich dann auch wiederum was vielleicht von Spielerinnen lernen, die schon so und so viele Länderspiele haben. Also ich glaube, da können wir alle gegenseitig voneinander profitieren. Also sehe ich nicht als Problem an.
Was würdest du sagen, auch jetzt gerade Thema Nationalmannschaft, was waren die Höhepunkte bis jetzt in deiner Karriere, wenn du jetzt drei Sachen nennen müsstest, wo du sagst, das waren bis jetzt die Highlights in meiner Karriere?
Also ein Highlight meiner Karriere war natürlich die U20-Weltmeisterschaft, die wir 2010 gewonnen haben. Dann war ein Highlight meiner Karriere auf jeden Fall, dass wir damals die Champions League mit dem FC Duisburg gewonnen haben. Das war eine tolle Sache. Und ich würde auch die WM im letzten Jahr als ein Highlight meiner Karriere natürlich bezeichnen, auch wenn sie vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie wir uns letztendlich gewünscht haben, natürlich alle. Aber trotzdem ist, glaube ich, das für einen Sportler oder für eine Fußballerin, für einen Fußballer natürlich eines der größten Sachen, die man erleben kann, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Deswegen würde ich es trotzdem als ein Karriere-Highlight bezeichnen.
Du warst kurz in England bei Arsenal London. Ich habe jetzt gar nicht so sehr viel über diese Zeit gefunden, außer dass du eben dort hingegangen bist. Aber vielleicht, wie war das? Wie kam es zustande überhaupt? Und wie war das als Erfahrung?
Das kam zustande, weil ich, wie ich ja eben gesagt habe, auf Lehramt studiert habe und ein Unterrichtsfach ist Englisch, was ich studiert habe. Und für Englisch brauchte man einen Auslandsaufenthalt, mindestens 3-monatigen. Und das ist natürlich schwierig für mich in der Saison oder im Jahr 3 Monate zu finden, wo ich ins Ausland gehen kann. Deswegen haben wir das so gemacht, dass ich nach Arsenal London ausgeliehen worden bin für die Zeit, auch spielberechtigt war und genau dann da, ich glaube, insgesamt 7 Spiele sogar bestreiten konnte und dann nach knapp 4 Monaten wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Also es hatte mit der Uni zu tun, aber es war für mich auch eine tolle Erfahrung insgesamt.
Ja, also Auslandssemester bei Arsenal hätte ich auch gemacht, wenn mir es einer angeboten hätte. Das ist nicht so üblich.
Ja, war nicht schlecht.
Thema England. Ich muss jetzt ein bisschen auf den Chat eingehen. Eine Fußballerin, die dir bekannt sein dürfte, Eunice Beckmann vom 1. FC Köln, die rastet schon komplett aus in dem Chat die ganze Zeit mit Kommentaren sinnvoller und weniger sinnvoller Art. Eine Frage, die tatsächlich ich dir mal weitergebe. Was hältst du von Tottenham? Fragt sie. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht kannst du da irgendwas zu sagen.
Ja, Younes. Also Younes ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben damals in Duisburg schon zusammen gespielt. Daher kennen wir uns sehr gut. Ja, sie weiß, oder beziehungsweise wir beide sind auch sehr große Arsenal-London-Fans und dementsprechend können sich alle denken, was wir dann von Tottenham halten. Genau, das ist so eine ähnliche Rivalität wie Dortmund und Schalke, würde ich sagen. Deswegen halte ich natürlich nicht so viel von dem Verein.
Das erklärt auf jeden Fall die Frage und beantwortet auch dann meine nächste Frage, ob Tottenham möglicherweise ein Zielverein irgendwann mal sein könnte. Also die kann man dann schon mal definitiv streichen.
Ich glaube ja.
Okay, dann streichen wir die schon mal von der Liste. Thema Fan von Vereinen. Arsenal scheint dazu zu gehören. Gibt es noch andere Clubs? Gibt es in Deutschland einen Verein, wo du Fan bist? Sei es Männerfußball, Frauenfußball, whatever.
Also Frauenfußballfan in Deutschland wäre jetzt irgendwie Quatsch für mich, da Fan von jemandem zu sein. Männer auch
Okay,
eigentlich
macht
nicht.
Sinn.
Also ich sympathisiere mit Dortmund, aber so wirklich als Fan würde ich mich nur von Arsenal London eigentlich bezeichnen. In Deutschland gucke ich da sehr neutral Fußball.
War das mit Arsenal schon vorher so, bevor du da gespielt hast, oder kam das jetzt hauptsächlich durch die Zeit, dass du drüben warst?
Nee, es war schon vorher so. Also ich bin auch deswegen tatsächlich da hingegangen,
Okay.
weil mir der Verein ja doch sehr am Herzen gelegen hat, schon immer. Ja, ich bin da so ein bisschen auch von meinem Freund, glaube ich, damals infiziert worden. Der ist schon auch sehr lange Arsenal-Fan und wir nutzen auch oft die Winterpause und fahren am Boxing Day mal rüber und gucken uns Spiele an und ja, sind da so nah am Verein, wie es irgendwie geht. Also wir gucken uns gerne Spiele an, wir sind große Fans und ja, so ist das.
Dann waren die
Deswegen muss ich auch
letzten.
sagen, du erinnerst mich auch ein bisschen an Cesc Fabregas optisch, muss ich sagen. Ich sehe dich auch das erste Mal live. Deswegen bist du mir sofort sympathisch.
Also das bist du nicht die Erste, die das irgendwie diese Verbindung herstellt. Das ist mir schon öfters passiert. Auch in dem Chat habe ich es jetzt schon zwei oder dreimal gelesen. Da hat auch schon jemand gefragt, ob ich nicht ein Comeback plane. Also meines Wissens, wenn ich mich dann tatsächlich jetzt mal als Fabregas oute, meines Wissens spiele ich noch. Also meines Wissens bin ich beim AS Monaco im Moment, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt.
Also ich glaube auch, dass du noch spielst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe deine Karriere nach dem Weggang von Arsenal nicht mehr so intensiv verfolgt.
Also ich glaube, ich bewege mich nicht mehr so viel, was auch auf meine Person zutrifft. Da haben wir tatsächlich eine Parallele, aber ich glaube, ich bin noch, die Karriere offiziell beendet, das ist sie noch nicht, glaube ich.
Ja.
Aber das Thema ist ja eigentlich nicht Cesc Fabregas, sondern Turi Knag. Deswegen würde ich doch nochmal zurückkommen auf jetzt deine Laufbahn, beziehungsweise auch auf die Situation, wie es dann dazu kam, dass du im Endeffekt, Essen ist deine Heimatstadt, wenn ich das richtig gelesen habe,
Ja, genau.
wie es dann da zu der Rückkehr kam im Endeffekt. Also warum hast du dich dafür entschieden, nach Essen zurückzugehen?
Ja, also ich muss sagen, dass ich habe dir ja schon gesagt eben, dass es so war, dass ich gerne meinen Job behalten wollte und Essen ist natürlich da gerade im Westen vor 3 Jahren und jetzt natürlich im Moment auch immer noch so die beste Anlaufstelle gewesen. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, dafür dahin zurückzukehren. Ich habe in der Jugend schon mal da gespielt, deswegen kann ich den Verein und die Verantwortlichen da auch ganz gut und wusste eben, was da auf mich zukommt und dass ich da echt guten Bundesliga-Fußball spielen kann und in ein gutes Team komme, wo man echt ein bisschen ambitionierter als bei anderen Vereinen spielen kann. Ja, und deswegen habe ich mich damals vor 3 Jahren dazu entschieden, nach Essen zurückzugehen.
Ja, also aus meiner Sicht spielt Essen wirklich auch einen sehr, sehr ansehnlichen, sehr, sehr attraktiven Fußball erstens. Und zweitens, wenn ich das so richtig interpretiere, ist Essen jetzt nicht unbedingt ein Verein zum Reichwerden, sondern es sind eher andere Vorzüge, die der Club hat im Endeffekt. Ist das tatsächlich so? Also liegt die Nische da so ein bisschen eher in der Geschichte, dass man Spielerinnen eben eine gute duale Karriere ermöglicht, dass man in diese Richtung geht, als jetzt tatsächlich einfach um seinen Platz in der Liga im Endeffekt zu haben, gegenüber Vereinen, die wahrscheinlich budgetär deutlich besser aufgestellt sind.
Ja, natürlich, also Essen sieht sich natürlich auch gezwungenermaßen als Ausbildungsverein. Das heißt, es wird viel mit jungen Spielerinnen natürlich gearbeitet, viel mit ambitionierten Spielerinnen, die dann auch natürlich oftmals dann zu größeren Vereinen irgendwann gehen, und Essen muss das dann immer wieder kompensieren. Aber natürlich sind da die finanziellen Mittel nicht so gegeben wie jetzt beim VfL Wolfsburg oder beim FC Bayern München, das ist ganz klar. Aber dafür leistet Essen eben seit Jahren eine super Arbeit. Ich meine, man sieht das, dass wir trotzdem auf Platz 4 in der Tabelle stehen, obwohl eben die finanziellen und die infrastrukturellen Möglichkeiten nicht so gegeben sind wie bei den großen Vereinen. Und wie gesagt, es wird viel über junge Talente gearbeitet, und ja, es läuft ja.
Wie siehst du die Zukunft von Clubs jetzt wie Essen, also den in Anführungsstrichen traditionellen reinen Frauenfußballclubs jetzt im Vergleich zu den Männerclubs, die Frauenfußballabteilungen jetzt aufmachen mehr und mehr, die natürlich über ganz andere Infrastrukturmöglichkeiten und andere Budgets verfügen? Ist das auch auf der einen Seite ein Trend, der den Frauenfußball natürlich gut tut, aber auf der anderen Seite bestimmt auch ein bisschen an weinenden Augen zu sehen oder zu hoffen, dass die Teams es trotzdem schaffen zu überleben im Endeffekt?
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, das hat eben zwei Seiten. Also einerseits ist es für uns natürlich gut, als Fußballerin professionelle Strukturen zu haben, eben auch dann ein gewisses Gehalt zu bekommen, dass man eben eventuell sich komplett auf den Fußball für die Karriere konzentrieren kann. Und das können natürlich große Vereine leisten. Einerseits, andererseits ist natürlich, wäre es natürlich traurig, wenn diese großen Vereine, wo eben auch große Männervereine oder Männermannschaften hinterstehen, dass die dann eben die traditionsreichen Frauenfußballvereine verdrängen, die sich eben schon jahrelang im Frauenfußball engagieren, auch zu Zeiten eben, wo sich andere Vereine oder große Vereine noch gar nicht dafür interessiert haben. Es wäre halt wirklich schade. Und ich finde auch, dass man eben beispielsweise Männer-Bundesliga-Vereine, es wäre schön, wenn die Frauenabteilungen hätten. Es wäre aber auch wichtig, wirklich dahinter zu stehen, finde ich. Also ich finde, es bringt nichts, im Verein zu zwingen, eine Frauenabteilung zu haben, weil dann lässt man vielleicht eine Frauenabteilung nebenher laufen, der man gar keine Zuwendung schenkt oder wo man sich gar nicht für interessiert. Also ich finde, wenn große Vereine das machen, dann auch wirklich ganz, und dann wirklich auch, dass sie wirklich voll dahinter stehen, weil sonst bringt das dem Frauenfußball, glaube ich, auch nichts. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen eine schwierige Situation. Einerseits eben die Vereine mit der guten Infrastruktur, andererseits die traditionellen Frauenfußballvereine, die sich eben schon jahrelang da engagieren. Es wäre schön, wenn wir beides irgendwie erhalten könnten. Und aber wie sich das entwickelt in der Zukunft, das wird man sehen. Wahrscheinlich werden es die Frauenfußballvereine schwer haben.
Es sei denn, sie finden eben ihre Nische, sie finden im Endeffekt ihr Marktsegment sozusagen als, wie du gesagt hast, als Ausbildungsverein, um da quasi dann im Endeffekt zu überleben. Ja.
Ja, genau.
Du hast eben das Thema Gehalt angesprochen. Ich frage natürlich nicht nach Zahlen, das tut man ja bekanntlich nicht, aber nichtsdestotrotz würde mich schon interessieren, wie wichtig. Jetzt nicht in Prozent, aber wie wichtig für dein, sagen wir mal, tägliches Auskommen ist der Job, den du neben dem Fußball noch hast? Also brauchst du den oder ist es mehr so, dass du sagst, ich möchte gern beides machen?
Ja, schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ist es natürlich schön, zwei Jobs zu haben und dementsprechend zwei Gehälter zu generieren. Und wenn man einen gewissen Lebensstandard vielleicht auch haben möchte, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht. Wahrscheinlich würde ich auch mit meinem Fußballgehalt über die Runden kommen. Genau, aber wie gesagt, es ist natürlich schön, auch entsprechend zwei Gehälter zu generieren. Also würde ich lügen, wenn es anders, wenn ich nicht was anderes sagen würde.
Wenn es um Gehälter geht, sind wir schnell beim Thema Spieler, Berater, Agenturen. Du lässt dich von einer Agentur beraten, schon seit einiger Zeit. Wie bist du, also was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Und wie mein Empfinden ist, dass es mittlerweile gang und gäbe ist, aber dass es doch vor einigen Jahren noch recht selten war. Wie kam es dazu? Und wie ist dein, ja, also wie siehst du das Ganze? Wohin entwickelt sich das?
Also einen Berater habe ich eigentlich schon meine ganze Karriere lang oder fast meine ganze Karriere lang. Es hat auch mal gewechselt zwischendurch. Es war nicht immer der gleiche. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, weil wenn wir von Professionalisierung irgendwie immer im Frauenfußball sprechen, finde ich, müssen so Dinge auch gegeben sein, weil letztendlich möchte ich als Spielerin mich auf den Sport konzentrieren. und möchte nicht irgendwie mit Vereinsverantwortlichen am Tisch sitzen und vielleicht über Verträge und Gehälter und so weiter selber diskutieren müssen oder mit Vereinen über mögliche Wechsel sprechen. Und da finde ich es eigentlich schön, dass man jemanden hat, einen Ansprechpartner, dem man da auch vertraut und der so Dinge für einen eben regelt, dass man selbst sich eben hundertprozentig auf den Sport konzentrieren kann und nicht selbst für sich selbst da irgendwie noch vermarkten muss oder sich selbst irgendwelchen mit irgendwelchen Vereinen ins Gespräch kommen muss. Deswegen finde ich es eigentlich eine gute Sache und ich finde auch, dass es auch im Frauenfußball durchaus mittlerweile wirklich Sinn macht, auch weil es ja immer internationaler wird, dass man sich da jemanden zur Seite holt, der einen da auch unterstützt.
Du hast die Professionalisierung angesprochen. Ich habe gestern mit Melanie Leupolz telefoniert, unter anderem auch wegen ihres Wechsels jetzt zu Chelsea, aber auch wegen dieser ganzen Equal Pay Thematik. Sie hat ja neulich dazu Stellung bezogen und hat gesagt, das ist utopisch, dass wir die gleichen Gehälter beziehen wie die Männer, weil die im Endeffekt natürlich auch viel mehr an Merchandising, viel mehr an Einnahmen und so weiter reinbringen. Dafür hat sie ein bisschen Kritik geerntet, nach dem Motto, ja, wenn die Frauen sich immer so klein machen, dann wird das nie funktionieren. Sie hat das jetzt nochmal klargestellt und hat gesagt, naja, wir können ja nicht hergehen und sagen von vornherein, wir wollen jetzt mal das Gleiche, was die Männer verdienen, da werden wir ausgelacht im Endeffekt, sondern wir müssen halt sehen, dass die Strukturen sich verbessern im Endeffekt, dass wir irgendwann in die Position kommen, dass wir so ein attraktives Produkt anbieten können, dass dann jemand auch entsprechend Geld dafür bezahlt. Siehst du das ähnlich oder bist du da offensiver?
Naja, also ich finde diese ganze Thematik, ich finde es auch utopisch zu fordern, dass Frauenfußballerinnen so viel wie Männerfußballer verdienen sollen, weil das einfach, weil wir überhaupt nicht die gleichen Gelder einspielen, die Männer eben einspielen. Und ich finde auch immer, dieses uns zu vergleichen mit dem Männerfußball, finde ich immer so Quatsch, weil ich finde, man kann uns eher vielleicht auch mit anderen Sportarten vergleichen, die wir in Deutschland haben. Wenn ich mir alle Mannschaftssportarten zum Beispiel in Deutschland angucke, gucke ich mir irgendwelche Hockeyspieler an oder Handballer oder Handballerinnen, die haben die gleichen Problematiken oder den gleichen Stand wie wir Frauenfußballerinnen, wobei wir als Frauenfußballerinnen, glaube ich, sogar noch besser bezahlt werden und noch mehr Aufmerksamkeit haben als Hockeyspieler oder Hockeyspielerinnen. Also ich finde, man muss diesen Männerfußball so mal getrennt von allem in Deutschland sehen. Und ich glaube, wenn wir uns mit anderen Sportarten vergleichen, geht es uns Frauenfußballerinnen schon wirklich gut, weil ich glaube, es gibt auch tatsächlich Sportarten und gerade auch sogar olympische Sportarten, wo ich war zum Beispiel auf einer Kooperationsschule des Sports, ich habe sehr viel mit Schwimmern, ich habe sehr viel mit Kanuten und Ruderern zusammen im Unterricht gesessen und die mussten teilweise mit 16, 17, 18 ihre Karrieren beenden, weil sie eben nicht einen Cent dafür bekommen haben und dann eben ein Studium machen mussten und dann nicht mehr trainieren konnten. Und da finde ich, da ging es uns als Frauenfußballerin schon immer ziemlich gut. Ich konnte mein Studium finanzieren mit meinem Sport. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man den Sport professionalisieren will, dass man schon guckt, dass wir eine Profiliga schaffen, wo jede Spielerin von dem, was sie tut, leben kann, vom Gehalt her. Das wäre natürlich schon anzustreben. Aber ich finde nicht, dass man uns mit dem Männerfußball vergleichen sollte. Und das wollen wir ja auch überhaupt nicht. Wir wollen ja auch als eigenständig wahrgenommen werden. Und dieser Vergleich, der tut uns auch einfach überhaupt nicht gut, auch sportlich gesehen nicht. Und deswegen, würde ich uns nicht mit dem Männerfußball vergleichen wollen, weder sportlich noch auf der Gehaltsebene.
Ich glaube, das ist ein Statement, dem, was das angeht, nicht viel hinzuzufügen ist im Endeffekt. Und dass man tatsächlich, also ich kenne das auch aus anderen Sportarten, wo die teilweise auch absolute Höchstleistungen erbringen und dafür im Endeffekt noch draufzahlen müssen, um ihre Sportarten ausüben zu können. Also das ist immer eine Perspektivfrage im Endeffekt. Und nur weil der Männerfußball so komplett abgehoben ist von allem anderen, was existiert, ist es noch lange nicht sinnhaft, da ausgerechnet den Vergleich anzustellen. Ich habe ein bisschen die User-Fragen vernachlässigt, muss ich sagen. Deswegen würde ich da ganz kurz nochmal drauf schauen, was wir
ich
da.
Ich muss sagen, ich lese hier auch teilweise unsere Kommentare unten mit und das sollte man ausschalten. Ich kann mich manchmal nicht auf deine Fragen konzentrieren, weil ich hier nur Quatsch unten lese.
Ja, ich merke auch schon immer, dass da kurzzeitiges Gelächter immer droht anzusetzen und ich versuche dann trotzdem eine ernsthafte Frage zu stellen. Aber ich lese nicht auch und habe auch entsprechend selber Schwierigkeiten, das immer alles so auszublenden. Aber ich versuche es einfach nochmal mit ein paar User-Fragen. Ja. Zum Beispiel fragt Caddy-2004, wer ist die lustigste Mitspielerin bei der DFB-Nationalmannschaft und wer ist deine Zimmerpartnerin, wenn es zur Nationalmannschaft geht? Ist das immer gleich? Oder?
Ja, also jetzt ist schon seit einigen Monaten meine Zimmerpartnerin bei der Nationalmannschaft Marina Hegering. Wir kennen uns ja auch sehr gut aus dem Verein. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und ja, die lustigsten Spielerinnen aus der Nationalmannschaft sind definitiv Lina Magul, Caro Simon, Linda Dallmann. Da kann man gar keinen Unterschied machen. Die sind alle ja, sehr humorvoll.
Ja, also apropos Lina Magul und Caro Simon, da haben wir möglicherweise in Zukunft auch noch was geplant, was so ähnlich aussieht wie das, was wir heute machen, aber dazu dann später mehr. Jedenfalls kann man sich da schon mal auf was gefasst machen, sage ich es mal so. Und zwar Jule, jetzt habe ich mir das so notiert, dass ich es nicht mehr selber lesen kann, Jule UFL, bin ich ganz sicher. Fragt, das ist eine Frage, die ich eigentlich ganz schön finde, ein bisschen philosophisch sogar. Ist dein Leben jetzt so, wie du es dir früher vorgestellt hast?
Schwierig. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, dass ich sehr früh den Plan hatte, Bundesliga und Nationalmannschaft zu spielen als Kind. Das habe ich, glaube ich, geschafft. Ansonsten doch, würde ich sagen, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob es jetzt komplett so gelaufen ist, wie ich es mir früher ausgemalt habe, aber genau, ich kann mich nicht beschweren, würde ich sagen.
Und wie, um jetzt gleich die nächste Frage überzuleiten, Hamster Brownie fragt, wie schafft man den Sprung im Endeffekt zum Profi? Also, du hast ja schon gesagt, man darf, wenn man hinfällt und zusammengetreten wird, muss man wieder aufstehen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber was ist im Endeffekt aus deiner Sicht ausschlaggebend? Talent sicherlich, aber in welchem Verhältnis sozusagen?
Ja, also ich glaube, Talent und Ehrgeiz ist da genau ein ganz guter Ratgeber. Also das heißt, natürlich muss man ein gewisses Talent haben. Ich glaube, ohne Talent wird man nicht den Sprung schaffen können, aber Talent allein reicht eben nicht. Das heißt, man muss eben Vollgas geben, man muss in jedem Training Gas geben, muss in jedem Spiel Gas geben, weil wenn man eben mal Profi werden möchte, muss man eben auch irgendwie gesichtet werden und das wird man eben über gute Spiele und dann eventuell auch Anfragen von größeren Vereinen zu erhalten. Das heißt, in jedem Training, in jedem Spiel Gas geben, sich immer verbessern wollen, an Schwächen arbeiten. Ja, und wenn man dann Glück hat, dann schafft man es. Aber nicht jeder, der Talent hat, wird es schaffen, leider.
Ganz kurz noch, muss ich mich entschuldigen bei Jule, die ich eben falsch vorgelesen habe. Jule VfL heißt tatsächlich der Account. Ist immer ganz schlecht, wenn man seine eigene Sauklaue nicht mehr lesen kann.
Ja, ich habe sie tatsächlich gerade unten in den Kommentaren gesehen.
Ich habe sie nämlich auch gesehen und dachte dann, das ist nochmal eine Entschuldigung fällig. Luisa.bw, da bin ich mir sicher, dass das stimmt. Wer war die stärkste Gegenspielerin, mit der du es bis jetzt zu tun hattest?
Schwierig zu sagen, weil jede Gegenspielerin irgendwie natürlich auch anders spielt und anders ist. Aber ich weiß, dass ich in der Jugendnationalmannschaft mal gegen Crystal Dunn gespielt habe, als wir gegen die USA gespielt haben, die ja auch mittlerweile Nationalspielerin in den USA ist. Und die war eine sehr starke Gegenspielerin, an der ich mir damals auch echt die Zähne ausgebissen habe. Also ich glaube, Crystal Dunn könnte ich da schon nennen als sehr starke Gegenspielerin.
Und stark und fair oder auch stark und so, dass es Schmerzen bereitet hat?
Fair mit Schmerzen.
Hart, aber herzlich sozusagen.
Ja, genau.
Okay, schau ich mal, was wir noch im Angebot haben. Genau, ein Lied im Auto, was du laut aufdrehst, fragt Mountain Goat Chrissy. Namen sind aber auch alle schwierig.
Ja. Ein Lied im Auto, was ich laut aufdrehe. Ja, vielleicht kein spezielles Lied, aber ich muss sagen, dass ich im Moment, vielleicht rechnet man nicht damit, aber eigentlich im stillen Kämmerlein oder im Auto auch gerne Deutschrap höre. Und tatsächlich das auch mal sehr laut aufdrehe und mitrappe. Also, wenn keiner zuhört natürlich, wenn keiner mit im Auto ist.
Also wir können doch gerne jetzt hier noch eine kurze Postprobe, werden die Leute sicher nicht begeistert.
Nee, danke. Ich glaube, da habe ich nicht annähernd so viel Talent wie im Sport. Deswegen lasse ich das lieber.
Deutschrap, okay. Also die akademische Reputation ist in Gefahr jetzt, würde ich sagen.
Ja, ich wollte das sagen. Eigentlich wollte ich das nicht so öffentlich machen, weil das wirft natürlich kein gutes Licht auf mich. Nein, ich höre ja auch andere Musik, aber Ach ja.
Damit in die, ja, also auch in die ähnliche Richtung geht die Frage, gerade auch jetzt in der momentanen Zeit, wie vertreibst du dir die Zeit? Also schaust du Serien, bist du Serienfan oder was, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade Fußball spielst und wenn du nicht gerade Menschen etwas beibringst?
Serien gucke ich eigentlich nicht so viele oder auch nicht so gern. Also ich gucke eigentlich lieber Filme, weil ich mich irgendwie nicht so einer Serie verpflichten möchte. Ziemlich doof an, aber irgendwie möchte ich einen Abend einen Film gucken und dann auch damit fertig sein. Also ich gucke gerne Filme. Ich habe mir tatsächlich jetzt gerade auch in dieser Zeit seit Jahren mal wieder ein Computerspiel gekauft, wozu ich sonst nie Zeit habe. Da kommt man jetzt in der Isolation mal zu.
Die akademische Reputation leidet weiter.
Ja, ich könnte einfach mal ein Buch lesen, ne? Genau, nee, aber ansonsten, ich koche sehr gerne, ich gehe eigentlich sehr gerne essen. Also wir gehen eigentlich gerne ins Restaurant mal, aber das geht natürlich momentan nicht. Aber ja, alles, was mit Essen zu tun hat, entweder selber machen und essen gehen, mache ich sehr gerne.
Und wo geht's dahin? Also gibt es da ein Land, dessen dem du dich kulinarisch besonders zugetan fühlst, oder ist es wechselt es?
Ach nö, ich esse gern Sushi, ich esse aber auch gern Steak, ich esse auch gern Italienisch. Also ja, bin da sehr offen für alles.
Jetzt habe ich hier gerade gelesen, Haus des Geldes guckt sie gerne. Ist das
Ja,
richtig?
das ist tatsächlich. Mein Gott, die Leute kennen mich so gut. Ja, Haus des Geldes habe ich gesehen. Ich habe auch Prison Break gesehen und ja, das war. Und How to Get Away with Murder habe ich gesehen. Und ich glaube, das waren alle Serien, die ich bis jetzt gesehen habe in meinem Leben. Also man kann sie noch an einer Hand abzählen.
Immerhin, dann hast du dich ja doch ab und zu doch einer Serie verpflichtet.
Ja, hin und wieder mal, ja.
Um in diese, ja, diese Thematik noch, noch ein bisschen, bisschen weiterzugehen. Es hat jemand gefragt, dessen Namen ich jetzt leider auch wieder nicht mehr lesen kann. Also ich muss demnächst, werde ich es ausdrucken. Das ist auf jeden Fall ein Learning für die zweite Folge. Druck die Sachen aus, dann kannst du sie auch lesen. Was ist der schönste Urlaubsort, an dem du bis jetzt gewesen bist?
War das nicht schwer? Das waren die Malediven auf jeden Fall. Also wenn ich in Urlaub fahre, mag ich gerne Strand und Meer und Natur und Palmen. Und das hat man auf den Malediven wirklich ja, reichlich und in tollen Farben.
Also ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, ich habe über die Malediven gerade gelesen, dass da islamistische Umtriebe momentan relativ stark sind. Ich hoffe, dass es ihnen gelingt, das einzudämmen, dass du auch demnächst noch hinfahren kannst.
Ich würde gerne noch mal hin, auf jeden Fall. Ja, es wäre noch mal ein
Ja,
Ziel.
vielleicht, vielleicht kriegen sie es ja in den Griff und es bleibt ein, eine Urlaubsdestination. So, jetzt habe ich hier noch eine, ich nenne es da mal Bonusfrage. Eine gewisse Merle Barth, die du kennen dürftest und die sicherlich auch mal deine Teamkollegin war in der Vergangenheit, fragt beziehungsweise möchte, dass du einen Witz erzählst, einen Umberto-Witz, was auch immer es da, sich dahinter verbirgt. Ich hätte jetzt eigentlich vorgehabt, sie selbst einzublenden und den Witz selber erzählen zu lassen, denn wer
Ja,
sowas fragt,
eben.
der soll es eigentlich machen. Ja, aber ich, also ich habe gelernt, dass man bei Instagram nicht zwei Leute gleichzeitig einblenden kann. Also von daher müsste ich jetzt zumindest irgendeine Erklärung bekommen, was es damit auf sich hat.
Ja, genau, dann würde ich sie euch mal als nächsten Gast ans Herz legen. Das macht sie bestimmt richtig gerne. Nee, Quatsch. Also der
Ich schreibe das auf.
Umberto-Witz. Ja, genau. Der Umberto-Witz. Ja, also ich sag mal so, bei uns im Freundeskreis, da scheiden sich die Geister, ob dieser Witz lustig ist oder nicht. Ich finde ihn super witzig und es ist mein Lieblingswitz. Wir haben auch Leute im Freundeskreis, die den Witz nicht mal verstehen. Ich könnte ihn jetzt mal erzählen. Ich weiß nicht, ob du
Ja,
ihn
da
witzig
wäre ich
findest.
sehr für.
Ist auch schwierig, den zu erzählen. Irgendwie müsste man ihn eher vormachen. Aber ich erzähle ihn jetzt erstmal. Genau, keine Garantie, dass die Leute ihn verstehen, dass du ihn verstehst. Aber ich erzähle ihn, aber ein bisschen in der jugendfreieren Version, muss ich mir mal eben kurz überlegen.
Das habe ich auch schon befürchtet, dass das irgendwas mit weniger
Ja.
jugendfreien Dingen zu tun hat.
Ja, nein, aber es geht. Also, es klingelt an der Tür. Der Hausbesitzer öffnet, steht ein Mann vor der Tür und sagt: Hallo, mein Name ist Umberto und ich bin hier, um mit Ihrer Tochter zu schlafen. Sagt der Mann: Um was? Umberto. Verstehst du ihn?
Ich glaube schon.
Ja, also das ist mein Lieblingswitz. Für alle, die nicht verstanden haben, lasst ihn euch nochmal auf der Zunge zergehen und ja, ich finde ihn sehr witzig.
Also ich finde, das Potenzial, ihn nicht zu verstehen, ist jetzt nicht so mega groß.
Oder? Finde ich nämlich eigentlich auch. Und deswegen sind da auch schon Diskussionen im Freundeskreis entbrannt. Also ich kann auch nicht verstehen, wie man ihn nicht verstehen kann, aber wir haben da ein paar Spezialisten, die ihn nicht witzig finden und kann ich auch nicht mitgehen, aber ja.
Und wie geht der jetzt weniger jugendfrei? Also ich fand, das war.
Ja, man könnte natürlich noch andere Begriffe verwenden, aber
Okay.
ja.
Ja,
Ich
aber es
habe
war
noch
uns auch relativ explizit,
versucht,
würde ich
die
sagen.
beste Variante rauszusuchen, die man sagen kann.
Das ma machen wir dann in der nächsten Folge, wenn ich dann
Wenn du
Merle
dann mehr eine
Merle.
Wartelisten
Ja,
hast,
genau, richtig,
genau.
richtig.
Wenn
Ich
ich die auch
denke,
mal
das
schön in
ist
die
auf jeden
Pfanne
Fall eine
hauen.
Verpflichtung, jetzt bei der nächsten Folge dabei zu sein. Das denke ich
Eben.
schon.
Ja.
Okay, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt absolut auch die Zeit nicht mehr im Blick, aber es ist eigentlich auch wurscht, weil man hat ja so viel jetzt momentan sowieso nicht zu tun.
Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht im Stress.
Ja, es sind momentan, glaube ich, die allerwenigsten. Gibt es noch irgendwas, was du schon immer in die weite Welt unserer und deiner Follower herausposaunen möchtest? Vielleicht noch ein Witz zum Beispiel?
Ich glaube, mit Witzen habe ich heute genug getan in der Richtung. Ne, fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Also hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und danke an alle, die zugeguckt haben.
Ja, also uns hat es auch Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, denen da draußen hat es auch gefallen und können wir gerne wieder machen. Bis dahin kannst du ja noch ein paar neue Witze überlegen und dann wiederholen wir das einfach nochmal. Also vielen Dank nochmal, vielen Dank an alle, die dabei waren auf den diversen Kanälen. Das war die erste Folge des Wir bleiben zu Hause live von Elfen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts Katastrophales falsch gemacht. Und dann würde ich einfach sagen, wir kündigen wieder an, wenn wir das nochmal machen. Und ich werde bei Merle Bart mal anfragen, ob sie Lust hat, dabei zu sein. Alles
Sehr gerne.
klar, einen schönen Abend noch und bleibt gesund da draußen und natürlich bleibt zu Hause. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.